ARD Sounds.
Welt macht China.
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 China. China.
Jede Woche hören wir was aus China, ob aus der Politik, aus den Nachrichten oder aus Social Media.
Leute, ich fliege nach China und ich nehme euch mit.
Aber wie viel China verstehen wir in Deutschland wirklich?
Wir müssen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen exzellente Kompetenzen haben. Und das fängt eben schon sehr, sehr früh an.
Stefan Messingschlager von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg erzählt uns später noch, was wir in der Bildung und in der Gesellschaft brauchen, damit wir auch in Zukunft genügend Menschen haben, die China verstehen und einordnen. Schließlich ist China Deutschlands größter Handelspartner und das Land hat viele Hebel, die uns geopolitisch in Schwierigkeiten bringen könnten. Die gute Nachricht ist, die Bundesregierung weiß heute deutlich mehr über China als noch vor ein paar Jahren. Aber reicht dieses Wissen auch aus, um die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen?
Das geht langsam in die richtige Richtung, aber es passiert alles viel zu langsam. Wir haben auch das Problem, dass die Bundesregierung viel zu lange auf europäischer Ebene gebremst hat.
Anton Hofreiter war das, Bundestagsabgeordneter von den Grünen. Wir fangen also bei denen da oben an, bei unserer Bundespolitik und schauen uns erstmal eine Reise von Außenminister Johann Wadephul nach China an. Korrespondentin Ruth Kirchner ist da mitgeflogen und weiß, wie gut die Bundespolitik inzwischen mit China umgehen kann und wo es noch hakt. Ihr hört, Welt macht China gibt's in ARD Sounds und bei anderen Podcast-Anbietern. Wir sind aus der Sommerpause wieder da und ihr hört uns wieder alle zwei Wochen. Cool, dass ihr auch wieder zurück seid. Ich bin Joyce Lee. Diesmal fangen wir mit der Folge nicht in China an, sondern in Berlin. Genauer gesagt im Hauptstadtstudio der ARD. Und da sitzt Ruth Kirchner. Hallo Ruth.
Hallo Joyce, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du wieder bei Welt macht China dabei bist. Du warst ja lange Redakteurin in unserem Podcast und außerdem hast du auch jahrelang in Beijing als Korrespondentin gearbeitet, bis du dann ins Hauptstadtstudio gewechselt bist.
Ja, genau. Und auch hier im Hauptstadtstudio lässt mich China nicht so ganz los. Irgendwie ist das immer noch so mein Thema. Ich bin ja unter anderem hier auch im Ressort Außenpolitik und schaue daher auch auf die China-Politik der Bundesregierung. Also wie sich der Kanzler und eben die Ministerinnen und Minister so zu China verhalten.
Und du bist auch mit Politikern und Politikerinnen nach China gereist. Gibt es etwas, bei dem du denkst, das ist heute ganz anders als früher?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, vor 20 Jahren, da sind deutsche Politikerinnen und Politiker dann doch mit sehr viel Selbstbewusstsein nach China gereist und da auch so aufgetreten. Also da kam dann nicht nur die damalige Kanzlerin Angela Merkel, sondern auch Minister. Die kamen oft mit großen Delegationen und in der großen Halle des Volkes wurden dann Verträge und Absichtserklärungen feierlich unterzeichnet. Das waren so festgelegte Rituale. Das war eigentlich immer so dasselbe. Und es ging eben darum, dass deutsche Unternehmen in China investieren wollten, Joint Ventures, also Gemeinschaftsunternehmen aufbauen. Deutschland war die wichtige Wirtschafts- und Technologiemacht, etwa im Maschinenbau. Und entsprechend sind eben auch die Politikerinnen und Politiker, aber eben auch Wirtschaftsvertreter aufgetreten. Sie wussten, China braucht das Know-how aus Deutschland. Und da hatte man manchmal so den Eindruck, also so ein wirkliches Verständnis für China gab es da nicht. Und da gab es dann auch so, einige sind dann da auch mit einer gewissen Arroganz und Überheblichkeit aufgetreten. Und heute ist das so ein bisschen anders. Also die Deutschen sind da etwas bescheidener, was China angeht. China ist ja mittlerweile selbst Technologiemacht und die deutschen Delegationen sind jetzt oft kleiner. Und es geht eben weniger darum, China etwas zu verkaufen, sondern mehr darum, China zur Zusammenarbeit zu bewegen. Denn da hat sich eben viel geändert. Deutschland braucht heute China mehr, als China Deutschland braucht.
Ja, das ist super spannend, weil du eben beide Seiten kennst und auch diesen Wandel über die Jahre beobachtet hast. Mit wem genau bist du denn zum Beispiel nach China gereist und hast dann auch diesen Wandel sehen können?
Also ich war zum Beispiel im vergangenen Winter im Dezember mit Außenminister Johann Wadephul in China. Das sind so Reisen, die sind total kurz, 2 Tage. Man fliegt dann mit dem Regierungsflieger nach Beijing. dann geht sofort das Programm los des Ministers, eine Übernachtung in Beijing, am nächsten Morgen Weiterflug nach Guangzhou im Süden und dann von dort zurück nach Berlin, also am selben Tag noch abends. Und ja, das ist kurz, das ist anstrengend, ehrlich gesagt. Und der Außenminister führt dann eben in diesen zwei Tagen seine politischen Gespräche, besucht Unternehmen, informiert sich und ist die ganze Zeit eingebunden. Und mein Eindruck war so, ja, diesmal war der Fuhl war so ein bisschen in der Rolle des Bittstellers. Es gab von ihm total viele Appelle an China für eine faire und verlässliche Handelspolitik. Es ging unter anderem eben um diese chinesischen Überkapazitäten, subventionierte Produkte, mit denen China auf den europäischen Markt drängte. Das ist ja ein Riesenthema, auch immer noch. Und es ging eben um kritische Rohstoffe, um seltene Erden. Da hat China ja quasi ein Monopol. Deutsche Unternehmen brauchen eben diese seltenen Erden für ihre eigenen Produktionen, für viele Hightech-Produkte. Und die Bundesregierung, also auch Wadefuhl, appellieren dann immer wieder an die chinesische Führung, diese Rohstofflieferungen nicht als politische Waffe einzusetzen. Und das war eben auch bei dieser Reise mit Wadefuhl so. Ja, man muss dann aber auch sagen, die Antworten der chinesischen Seite, die fielen dann manchmal eher vage aus, eher unbestimmt. Und Wadefuhl und eben die Bundesregierung hätten sich da sicherlich gewünscht, dass es da klarere Zusagen von chinesischer Seite gibt, dass die Beziehungen da etwas transparenter und etwas fairer gestaltet werden.
Weil du gerade die seltenen Erden erwähnt hast, wir haben dazu bei Weltmacht China auch eine Folge da gemacht. Hört da gerne rein. Wenn du jetzt auf die Reise mit Außenminister Wadefuhl schaust und auch auf deine Erfahrungen mit China, was meinst du, wie ist die aktuelle Bundespolitik heute im Umgang mit China aufgestellt?
Also ich habe schon den Eindruck, dass sich da in den vergangenen Jahren einiges verändert hat. Also sowohl was Wissen über China angeht, auch so der Blick auf China. Mein Eindruck ist auch, dass die ganze China-Diskussion da nochmal deutlich Fahrt aufgenommen hat. Der Blick auf China, ich würde sagen, ist deutlich kritischer, realistischer, nüchterner, vielleicht auch ehrlicher als noch vor einigen Jahren. Also politisch hatte man beispielsweise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 vielleicht noch gedacht, China könne als Vermittler auftreten. Das sieht heute, glaube ich, kaum noch jemand, weil man ja natürlich auch in Berlin gemerkt hat, dass China sehr eng mit Russland zusammengerückt ist in den letzten Jahren. Und da merkt man eben auch bei Hintergrundgesprächen mit Vertretern der Bundesregierung, also aus diesen Gesprächen darf man ja nicht zitieren, aber da merkt man schon, da gibt es viel Wissen über China, viel Analyse. Und man macht sich da auch relativ wenig Illusionen, was China und seinen politischen und wirtschaftspolitischen Kurs angeht.
Ganz kurz nochmal, damit wir darüber gesprochen haben, in welche Richtung soll Chinas Kurs denn gehen?
Also ich glaube, in der Bundesregierung und auch auf europäischer Ebene, aber insbesondere in der Bundesregierung, hat man schon sehr klar die Erwartung und auch die Forderung an China beispielsweise, dass in den Handelsbeziehungen, dass es da fairer zugehen muss. Also da ist ja immer wieder dieser Vorwurf, dass China zum einen seine Währung unterbewertet, künstlich und damit eben auf dem Weltmarkt sich Vorteile verschafft, weil dadurch chinesische Produkte billiger sind. Und andere Produzenten, also deutsche Unternehmen beispielsweise, dann mit ihren Produkten nicht mithalten können. Und der andere Vorwurf ist, dass China durch staatliche Subventionen eben Firmen unterstützt, die dann ihre Produkte exportieren und durch diese Subventionen eben auch Preise anbieten können, die andere Produzenten aus dem Markt drängen. Und da wünscht sich die Bundesregierung von der chinesischen Seite, dass man da zu faireren Handelsbeziehungen findet. Also dahinter steckt schon auch die Erwartung, dass China da aktiv wird und was dagegen tut. Und viel stärker als früher steht heute auch bei der Bundesregierung im Vordergrund, dass sich Deutschland und auch die Europäische Union wehren müssen. Das hört man mittlerweile auch sehr deutlich von Kanzler Friedrich Merz.
Wir stellen uns dem internationalen Wettbewerb, aber wir wehren uns auch gegen unfaire Handelspraktiken. Und das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit der Europäischen Union auch angehen.
Also das ist ein Ton und auch eine Kritik an China, die da mitschwingt, was man in der Vergangenheit beispielsweise vom Kanzler so nicht gehört hat. Also da geht es eben darum, dass die EU-Kommission derzeit neue Instrumente vorbereitet, die den Handel mit China gerechter machen sollen.
So, jetzt diese neue Einsicht, die in den letzten Jahren entstanden ist. Und in welchen Bereichen ist die Bundesregierung dann inzwischen besser aufgestellt als noch vor 10, 15 Jahren?
Also ich glaube, das sieht man am besten so in der Handelspolitik. Lange ging es ja eben darum, dass China vor allen Dingen als der große Markt für deutsche Produkte und Investitionen angesehen wurde. Da standen dann die deutschen Autobauer lange sehr im Fokus, die ja in China sehr viel investiert haben. Auch große Konzerne wie BASF und Siemens, auch die haben große Investitionen in China getätigt. Und auf deren Interesse wurde lange auch in Berlin sehr, sehr viel Rücksicht genommen. Und jetzt ist das so ein bisschen anders oder verschiebt sich so ein bisschen. Da geht es jetzt vielleicht etwas weniger um die Interessen der ganz, ganz Großen, sondern insgesamt mehr um den Schutz deutscher Interessen. Da rückt der deutsche Mittelstand stärker in den Vordergrund, der Maschinenbau etwa, der jetzt gegen die chinesische Billigkonkurrenz nicht mehr ankommt. Und das wird eben auch in der Politik sehr deutlich gesehen. Ich habe kürzlich mit dem CDU-Politiker Johannes Volkmann gesprochen, der das sehr, sehr deutlich gesagt hat.
Die Situation ist dramatisch. Deutschland verliert 10.000 Arbeitsplätze pro Monat und ein erheblicher Teil darauf ist aus unfairen Wettbewerb aus China zurückzuführen.
Also das ist ja schon sehr deutlich in der Aussage und auch in der Kritik und er wird dann eben noch etwas drastischer.
Und es kann nicht in unserem nationalen Interesse sein, dass wir Stück für Stück unseren Mittelstand an chinesische Überkapazitäten verfüttern, in der Hoffnung, dass einige deutsche Großunternehmen als letztes gefressen werden.
Also das sind, finde ich, für einen CDU-Politiker schon ziemlich klare Worte. Und Volkmann trägt das auch so in seine Fraktion, also in die Unionsfraktion im Bundestag und wirbt dafür, schneller und deutlicher auf die Herausforderungen durch China zu reagieren. Er sagt mir auch, dass er viel mehr als früher eben auch gehört wird von seinen Kollegen im Bundestag, aber auch in der Bundesregierung selbst.
Das heißt, es gab eine Verschiebung. Es geht jetzt viel mehr als nur um die großen Konzerne. Aber wir brauchen ja natürlich auch Fachleute zu China, die beraten. Wir haben sie ja auch im Podcast hier regelmäßig da. Wie macht das denn die Bundesregierung? Also bei wem klopft sie an, wenn sie bestimmtes Wissen zu China braucht?
Also in der Bundesregierung, ich sag mal jetzt im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt, die haben natürlich ihre eigenen Inhouse-Experten, was China angeht, und sie holen sich Expertise von außen. Also das sind Leute beispielsweise von Thinktanks und Forschungsinstituten. Das sieht man auch. Also bei Konferenzen von Forschungsinstituten, da treffe ich zum Beispiel ab und zu den Leiter der Asienabteilung aus dem Auswärtigen Amt. Da kennt man sich und da ist man, glaube ich, in einem relativ engen Austausch. Und auch als Kanzler Merz im Februar zum ersten Mal als Kanzler in China war, da hat er sich vorher Experten ins Haus geholt. Da gab es eine Expertenrunde im Kanzleramt. Da waren Leute mit sehr, sehr viel China-Erfahrung dabei. Wissenschaftler, Leute mit Wirtschaftshintergrund und so weiter. Und dann sind da die Fraktionen im Bundestag. Und da sehe ich etwa bei der CDU, da gibt es mittlerweile ausgewiesene China-Fachleute. Nicht sehr viele, aber deutlich mehr als vor einigen Jahren. Johannes Volkmann, den wir eben schon gehört haben, der zum Beispiel spricht gut Chinesisch, hat in China studiert, kennt sich gut aus und arbeitet dann eben auch über Parteigrenzen hinweg mit anderen Bundestagsabgeordneten. Vor ein paar Wochen war ich bei einem Gespräch mit ihm und mit Anton Hofreiter von den Grünen zu China und genau zu dieser Frage der Überkapazitäten und den Bedrohungen, wie sie es nennen, für die Industriearbeitsplätze in Deutschland. Und Hofreiter und Volkmann, Grüne und CDU, die liegen in vielen Politikbereichen sehr, sehr weit auseinander, aber in diesem Bereich arbeiten sie relativ eng zusammen.
Also da passiert im Hintergrund recht viel, höre ich raus. Wird die deutsche Bundespolitik gut beraten, wenn es um China geht? Also was ist da so deine Einschätzung?
Also klar, also eine Regierung, eine Bundesregierung hat ja viele Möglichkeiten, sich Expertise zu beschaffen. Eine andere Frage ist natürlich dann, welche politischen Schlussfolgerungen sie daraus zieht. Also welche Politik sie daraus ableitet und ob sie diese Politik dann auch umsetzt und umsetzen kann. Und ob das, was man sich da auch politisch vornimmt, was man in Strategiepapiere reinschreibt, ob das dann auch so aufgeht. Und ich würde sagen, da gibt es noch Luft nach oben.
Okay, also du sagst, da ist noch Luft nach oben. Das heißt, wo liegen da noch so die blinden Flecken, wenn es um China geht?
Also das eine ist ganz, ganz stark auf der Sachebene, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber auch wenn man auf die Bundesregierung selbst guckt, ich habe das Kanzleramt erwähnt, ich habe das Auswärtige Amt erwähnt, da wo es vielleicht noch so ein bisschen hakt und wo man nicht so richtig an einem Strang zieht, das ist vielleicht das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Katharina Reiche, wie AA und Kanzleramt eben auch in der Hand der CDU. Und bei ihr, das sagen auch eine ganze Reihe von Experten, ist immer so ein bisschen unklar, wo sie eigentlich hin will mit ihrer China-Politik. Sie scheint da dann eher die Bremserin zu sein, wenn es etwa um Maßnahmen gegen Handelsungerechtigkeiten geht. Da ist dann beispielsweise Kanzler Merz deutlich weiter oder macht zumindest nach außen hin den Eindruck. Und da vermisse ich beispielsweise aus dem Haus von Katharina Reiche und von ihr selbst eben, da vermisse ich noch so eine klare Strategie und Positionierung. Und jenseits von Handels- und Wirtschaftspolitik, da gibt es so ganze Politikbereiche im Umgang mit China, die ja vielleicht so ein bisschen blinde Flecken mittlerweile sind. Also ich sag mal Menschenrechte, Tibet, die Uiguren, da ist ganz schön viel so in den letzten Monaten und Jahren aus dem Blickfeld geraten, was sicherlich auch daran liegt, dass die großen Krisen der Welt, Ukraine, Nahost, Iran, die dominieren natürlich und eben auch die vielen innenpolitischen Herausforderungen für die Bundesregierung.
Ja, jetzt hast du so einige der kritischen Gebiete oder Bereiche genannt. Wie sieht es denn aus mit Taiwan?
Ja, Taiwan, also ist vielleicht auch so ein bisschen ein blinder Fleck, was die Bundesregierung angeht. Da gibt es zumindest im Bundestag einige Abgeordnete, die sich da interessieren und auch für Taiwan immer wieder stark machen. Aber bislang ist kein Minister, kein einziger Minister oder Ministerin aus der Merz-Regierung nach Taiwan gereist. Das liegt nicht an mangelndem Wissen über China oder Taiwan, sondern hat sicherlich mehr damit zu tun, dass die Bundesregierung China nicht verärgern will. Denn nur zur Erinnerung, China betrachtet Taiwan ja als Teil seines Staatsgebiets und will verhindern, dass Regierungen eigene Kontakte zu der demokratisch regierten Insel pflegen und ausbauen. Also was das Wissen über China angeht, da hat die Bundesregierung kein Erkenntnisproblem. Also das Wissen, die Kompetenz, die Analysen, das liegt alles vor und ist deutlich klarer und detaillierter als in der Vergangenheit. Aber die zentrale Frage bleibt eben immer, welche Politik sich daraus ableitet. Und da versucht die Regierung eben einen Balanceakt zwischen eben einerseits guten Beziehungen zum wichtigsten Handelspartner und andererseits deutlich mehr harte Kante zeigen, etwa gegen unfaire Handelspraktiken.
Okay, also du sagst, härtere Kante zeigen gegen unfaire Handelspraktiken. Ist man sich denn in der EU insgesamt darüber einig oder gibt es da auch wieder verschiedene Meinungen dazu?
Also da gibt es deutlich verschiedene Meinungen dazu. Insgesamt in den vergangenen Monaten, Jahren gehörte Deutschland, was die Handelspolitik angeht, und die wird ja auf EU in der EU gemacht, da gehörte Deutschland eher zu den zurückhaltenden Ländern. Und gerade wegen dieses Dilemmas, wegen der großen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft und weil man eben immer Angst hat, dass China dann Gegenmaßnahmen ergreift und die dann auch gerade deutsche Unternehmen hart treffen würden. Deshalb will man was tun, auch jetzt was die Überkapazitäten angeht. Nichts tun geht nicht, zu viel könnte diese Gegenmaßnahmen der chinesischen Seite provozieren, was dann Deutschland und Europa wieder schaden könnte. Und ja, man ist sich da nicht einig. Da wird auf EU-Ebene sehr viel diskutiert. Die EU-Kommission überarbeitet ihre Vorschläge jetzt zum Herbst hin. Länder wie Frankreich beispielsweise fordern deutlich schärfere Maßnahmen gegen die subventionierten chinesischen Importe. Paris will deutlich höhere Zölle. Deutschland bremst da eher, hat lange gebremst, bewegt sich jetzt eher, würde ich sagen, so in Trippelschrittchen auf eine neue Position zu.
Vielen Dank an dich, Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio in Berlin, für die Einblicke. Also der Umgang mit China hat sich in der Bundespolitik verändert. Es wird aber auch noch viel balanciert. Deine Erfahrungen als Corrie in Beijing und deine Beobachtungen aus Berlin haben gezeigt, dass für Deutschland China heute ein anderes Gegenüber ist. Das führt uns zur nächsten Frage. Wie gut verstehen wir als Bürger und Bürgerinnen China? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Messingschlager, Historiker und Politikwissenschaftler von der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg. Guten Tag, Herr Messingschlager.
Ja, guten Tag, Frau Lee.
Sie beschäftigen sich mit der Geschichte der deutsch-chinesischen Beziehungen, forschen besonders zur Frage, wie sich China-Wissen und Expertise in Deutschland entwickelt haben. Und Sie haben immer im Blick, was wir zu China wissen und auch wer dieses Wissen eigentlich produziert, vermittelt und dann auch eben beratend in die Wirtschaft und die Politik bringt. Nur kurz, damit wir diese Begriffe nicht vermischen. Wann können wir von China wissen und wann können wir von China Expertise sprechen? Differenzieren Sie da?
Ich würde tatsächlich sogar noch einen Begriff dazu nehmen, also den Begriff der China-Kompetenz. Diese drei Begriffe sind tatsächlich sehr wichtig. Also Kompetenz ist so das, was wir auch im öffentlichen Diskurs immer wieder als Schlagwort hören. Das ist jetzt erstmal sind sozusagen Fähigkeiten, ein Sammelbegriff für unterschiedlichste Fähigkeiten. Das sind Sprachkompetenzen, interkulturelle Kompetenzen. Das ist der persönliche Kontakt vor Ort, also Erfahrungen, die man in China macht, im Austausch mit Chinesen macht. Also das ist sozusagen der Begriff der China-Kompetenz. Der zweite Begriff des China-Wissens ist davon zu differenzieren. Das würde ich sagen, ist erstmal nur das, was wir als relativ zuverlässiges Wissen, Kenntnisse von China als Staat, als politisches System in seiner Geschichte, in seiner Kultur und so weiter haben. Und Expertise ist dann sozusagen im dritten Schritt das, was wir am Ende als konkrete Praxis haben, also da, wo China-Kompetenz im besten Falle auch praktisch relevant wird. Das kann sein in Unternehmen, wenn wir da sozusagen China-Referenten haben, die zum Beispiel beim Markteintritt von Unternehmen beraten oder im Bereich der Politikberatung. Da würde ich von China-Expertise sprechen.
Mit Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio in Berlin haben wir ja eben dann über die China-Expertise gesprochen, also wie viel Expertise die Politik dann auch hat, wenn es um China geht. Aber wie sieht es denn gesamtgesellschaftlich aus? Und jetzt müssen wir wieder über China-Wissen sprechen. Also wissen wir eigentlich genug über China in Deutschland?
Ich würde sagen, ja. Obwohl China sich unter Xi Jinping seit 2012, 2013 immer stärker abschottet, ist das Wissen über politische Entwicklungen, wirtschaftliche Entwicklungen eigentlich immer weiter gestiegen. Das heißt, wir haben sozusagen ein, zumindest in den Universitäten, in Stiftungen, in der Politik, ein sehr, sehr gutes, sehr solides Wissen über China. Wenn wir uns jetzt angucken, wie sieht es aus in der Zivilgesellschaft, Medien und so weiter, sieht es vielleicht jetzt nicht ganz so aus, aber trotzdem haben wir eben eine ganze Reihe von Infrastrukturen aufgebaut, die genau diese China-Kompetenz fördern von Anfang an. Wir haben das Bildungsnetzwerk China, wir haben die China-Schulakademie, wir haben Stipendienprogramme, zum Beispiel der Studienstiftung des Deutschen Volkes, die genau Studierende, Schüler, Schülerinnen sozusagen ausbilden im Umgang mit China. Dazu gehören dann Sprachkurse, weitere Kompetenzprofile, aber auch Besuche in China selbst. Das heißt also, da wird auch in der Zivilgesellschaft relativ viel aufgebaut, aber da gibt es ganz sicherlich noch Potenzial, vor allem auch, wenn wir uns angucken, wie das in Staaten wie Schweden, Niederlande und so weiter passiert.
Mhm. Auf das Letztere würde ich nochmal später gern zurückkommen. Lassen Sie uns gerne nochmal einen Schritt zurücktreten und auf die Infrastrukturen in Deutschland sprechen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich in der Schule, in der 7. oder 8. Klasse, gab es eine China-AG in unserer Stufe. Sollten wir schon so früh anfangen mit China-Wissen? Was meinen Sie?
Ja, würde ich schon auch sagen. Da war wahrscheinlich auch Ihre Schule sozusagen ein Leuchtturmprojekt. Mhm. Heutzutage ist es so, dass wir eigentlich in ganz Deutschland, zumindest in einigen Bundesländern, auch verstärkt Unterricht zu chinesischer Geschichte haben. Und gleichwohl muss man ganz deutlich sagen, es ist natürlich auch wenig Zeit dafür. Also da reden wir wirklich von 2-3 Unterrichtseinheiten maximal. Da geht es vielleicht um den Zweiten Weltkrieg in Asien. Da geht es vielleicht zumal um die Gründung der Volksrepublik China, Blick auf China heute, Autoritarismus und so weiter. Also das sind dann meistens sehr, sehr wenige so schlaglichtartige Blicke auf China, die natürlich aber trotzdem extrem wichtig sind.
Aber warum meinen Sie, sollten wir denn schon so früh anfangen, über China Bescheid zu wissen?
Ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, primär erstmal das Interesse an Kulturen auch außerhalb Europas zu wecken. China gehört zu unseren wichtigsten Handelspartnern, ist sozusagen eine Weltmacht, die uns auch herausfordert. Und wir müssen einfach deutlich besser präpariert sein. Wir müssen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen exzellente Kompetenzen haben. Und das fängt eben schon sehr, sehr früh an. Und deswegen, wenn Sie sich so als Beispiel angucken, K-Pop als Musikrichtung, führt dazu, dass die Leute sich viel, viel stärker für koreanische Studien entscheiden. Später, wenn es darum geht, so ein Studienfach zu wählen. Und Ähnliches gibt es natürlich auch für China.
Also ich habe ja auch Asienwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt China. Und ich erinnere mich, dass wir an der der Uni auch so Studiengänge hatten, wo eben Politikwissenschaften oder auch Jura, BWL, VWL dann mit den China-Wissenschaften verbunden sind. Und das ist, wenn ich nach Ihrer Erklärung gehe, dann würde es ja auch Sinn machen, dass wir das eben weiterhin fördern, oder?
Das ist genau diese Kombination aus einer Regionalwissenschaft, sei es irgendwie Sinologie oder China-Studien und anderen Fächern wie eben Jura, BWL, VWL zum Beispiel oder auch Geschichte, die dazu führen, dass man eben auch tatsächlich für den Arbeitsmarkt ganz gut aufgestellt ist. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir seit den 2000er Jahren, vor allem seit den 2010er Jahren, eben so unglaublich viele gute Leute auch in den Ministerien, in der Politik, in der Wirtschaft haben, die eben mit so einer breiten Kompetenz auch sozusagen unterstützen können.
Und jetzt gerade gibt es also genug von diesen Fachleuten, aber ich habe so ein bisschen den Anschein, dass, ja, dass es zurückgehen könnte, weil als ich damals das Studium angefangen habe, waren wir so 60 bis 80 Leute im Studiengang und dann die Jahrgänge nach mir, da waren es aber nur noch so 20, 30 Leute. Ist das alarmierend? Also geht der Nachwuchs an Fachleuten zu China vielleicht nicht doch irgendwo zurück?
Ich glaube, Ihr Eindruck, der stimmt tatsächlich. Wir haben diese Konjunkturen schon immer gehabt. Und die Konjunkturen, auch in den Studierendenzahlen, waren immer davon abhängig, welches China-Bild sozusagen gerade dominant ist, wie positiv, wie negativ das ist, um das mal ganz plakativ auch zu formulieren. Man sollte sich da durchaus Gedanken machen, wie man da auch junge Studierende wieder stärker auch für China interessieren kann, vielleicht auch sozusagen mit einer anderen Stoßrichtung, dass man früher auch einen sehr stark politisch-historischen Blick auch fördert, vielleicht auch schon in der Oberstufe fördert, sodass das Interesse an China auch da bleibt, auch wenn China gerade eben sozusagen eine Entwicklung durchmacht, die natürlich besorgniserregend ist, was jetzt die Entwicklung unter Xi Jinping seit 2012/13 betrifft. Und gleichzeitig ist es letztendlich eine Konjunktur und ich glaube auch, dass das wieder besser werden wird.
Und es gibt ja auch China-Kompetenzzentren in verschiedenen deutschen Städten. Also es gibt ein China-Kompetenzzentrum in Düsseldorf zum Beispiel, in Clausthal, an der Universität Würzburg. Und dann wird es ja bald auch ein bundesweites Projekt geben.
Genau. Das, also diese Kompetenzzentren, die wir hatten in den letzten 3-4 Jahren, die hatten regionale Schwerpunkte und konnten da auch sehr autonom ihr eigenes Programm entwickeln und haben da eben entsprechende Schwerpunkte gesetzt. Das Programm ist dieses Jahr leider ausgelaufen und gleichzeitig hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt jetzt im August, also tatsächlich vor einer Woche, bekannt gegeben, dass man sich als sozusagen regionales Förderprojekt auch auf neue Förderlinien bewerben kann. Das heißt, es wird die Möglichkeit geben, dass es zumindest vereinzelt eine Verstetigung dieser Regioförderung geben wird. Dann wahrscheinlich im Rahmen dieses neu zu schaffenden Kompetenznetzwerks China Wissen soll das ja heißen, was am Ende so eine Art bundesweites Netzwerk, Infrastruktur sein wird und wo wir natürlich irgendwie alle hoffen, dass das viel an Vernetzung, Koordination auffangen kann und was eben sozusagen jetzt vielleicht droht, verloren zu gehen.
Und momentan ist es ja so, dass es für Journalisten und Journalistinnen schwierig ist, differenzierte China-Berichterstattung zu leisten, weil China ein autoritäres Land ist und eben auch die Bilder sehr stark kontrolliert und beherrscht. Das heißt, da fallen ja auch gewisse Informationen und Perspektiven weg. Was können Medienmachende beachten?
Ich denke, generell machen die Medien, wenn man das jetzt mal so plakativ sagen mag, machen das schon sehr gut. Ich denke, das Grundproblem sind einfache oder sozusagen unterkomplexe China-Bilder. Und das sehen wir auch schon, wenn wir in die 60er und 70er Jahre zurückgehen. Und das sehen wir immer wieder. Schauen Sie sich zum Beispiel die Spiegel-Cover an, wenn Sie so durch die Jahrzehnte sich bewegen. Und ich glaube, man sollte der eigenen Leserschaft auch ein komplexes China-Bild zumuten können. Und dieses komplexe China-Bild ist nun mal so, dass wir uns, wenn wir uns sozusagen auf die Gegenwart gucken, sowohl mit einem autoritären China zu tun haben, was inzwischen ein Überwachungsstaat geworden ist, und gleichzeitig eben auch ein China, das eine sehr reiche, sehr vielfältige Geschichte und Kultur hat, wo wir sozusagen auch im Bereich der Wirtschaft, Technologie angucken, tatsächlich auch sehr, sehr viel lernen können. Damit wäre, glaube ich, viel geholfen, ja.
Sie hatten gerade die Wirtschaft angesprochen. Dazu ein Beispiel aus unserem Gespräch mit Patrick Burkhardt, Geschäftsführer des deutschen Mittelständlers Aura, der unter anderem Ventile produziert und auch Standorte in China hat. Unser Reporter Cui Mu hat ihn gefragt, ob sein Unternehmen externe China-Experten brauche. Und seine Antwort war nein.
Wir sind praktisch von als ein kleines Kind in China zum Laufen gekommen, haben unser Büro, unsere Repräsentanz eröffnet, haben da schon fast immer die gleichen Mitarbeiter, sind mit denen gewachsen, haben die Kultur verstanden. Also nee, wir sind auf keine externe Hilfe angewiesen von den Verbänden.
Wie sehen Sie das, Herr Messing-Schlager? Ist es für deutsche Mittelständler sinnvoll, sich auf die eigenen chinesischen Mitarbeiter und Partner vor Ort in China zu verlassen?
Ich glaube tatsächlich, dass es das nicht nur die Mittelständler, auch die großen deutschen oder europäischen Unternehmen immer gut beraten sind, wenn sie eine sehr diverse Belegschaft haben. Das bereichert natürlich sozusagen nicht nur die Kommunikation und vor allem auch die Verständigung untereinander. Das ist gleichzeitig aber auch extrem wichtig, weil natürlich es gibt mehr als diese einfachen Geschäftsprozesse. Also das, was Sie jetzt angesprochen haben, also die Frage, wie man über so eine freie Handelszone in China selbst auch Prozesse vereinfachen und beschleunigen kann, das ist natürlich das eine. Aber erstens kann niemand garantieren, dass das mittelfristig auch so erhalten bleibt. Zweitens braucht es auch immer wieder Leute, die genau sozusagen so einen geopolitischen Blick haben, die auch Risikoanalysen erstellen können, die sozusagen beraten können beim Thema Markteintritt, aber auch bei der Frage, wie verändert sich das geopolitische Gefüge, was bedeutet das, Stichwort Sanktionen zum Beispiel. Deswegen würde ich immer dazu raten, dass man auch deutsche und europäische Fachleute mit nach China holt, die ja inzwischen meistens auch sehr, sehr gut ausgebildet sind mit entsprechenden Sprachkenntnissen und gleichzeitig mit ihrer Fachexpertise.
Also Ihre These ist, wir in Deutschland sind gut aufgestellt, wenn es um China-Wissen geht, um China-Kompetenz und auch Expertise. Das ergänzt sich ja auch alles und hängt miteinander zusammen. Das weiter langfristig zu fördern, das ist Ihrer Einschätzung nach super wichtig, um weiterhin Fachleute zu haben weil China faktisch eben eine Weltmacht ist. Aber wie viel investiert Deutschland denn eigentlich im internationalen Vergleich in China-Kompetenz?
Aktuell ist es so, wir haben in der Förderlinie, die jetzt dieses Jahr ausgelaufen ist, die Regio-China-Linie, aber auch sozusagen weitere kleinere Linien des Bundesministeriums, ungefähr zwischen 4 und 5,5 Millionen Euro, die pro Jahr investiert werden. Das ist, wenn wir uns das jetzt mal angucken, im Vergleich zu anderen Staaten wie zum Beispiel Schweden oder Niederlande, vergleichsweise wenig. Also ich habe das mir angeguckt, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist das im Vergleich zu Niederlande tatsächlich die Hälfte. Also die Hälfte dessen, was die Niederlande investiert. Das Grundproblem ist aber tatsächlich gar nicht so sehr die absolute Summe, sondern das Grundproblem ist in Deutschland eher die Projektförmigkeit. Also wir haben immer wieder Förderlinien, die etabliert wurden. Wir haben seit ungefähr 2015 verschiedene Fördermaßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der China-Kompetenz in Deutschland. Das war auch unglaublich wichtig. Das hat unglaublich viel auch sozusagen die Etablierung entsprechender Strukturen bereichert, begünstigt. Und gleichzeitig war es immer wieder so, dass dann nach 3-4 Jahren auch eine Linie eben auch ausläuft. Und wenn diese Projektlinien auslaufen, dann verschwindet natürlich diese Infrastruktur. Man kann natürlich nicht erwarten, dass Universitäten das irgendwie noch notdürftig am Laufen halten. Und deswegen ist eigentlich die Grundherausforderung die Verstetigung. Also wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir wegkommen von diesen 3-4 Jahreszyklen hin zu einer mittelfristigen Förderung von China-Kompetenz in Deutschland. Und da hoffe ich natürlich, dass dieses neue Kompetenznetzwerk China-Wissen, wie es ja heißen soll, da vielleicht tatsächlich etwas mehr bewirken kann, dass wir wegkommen von der Projektförmigkeit hin zu einer Verstetigung der Förderung.
Eine Abschlussfrage an Stefan Messing-Schlager. Wie gut sind denn die Karrierechancen für Leute mit China-Kompetenz?
Also China-Kompetenz ist inzwischen wirklich eine Grundkompetenz geworden, die in den verschiedensten Bereichen wichtig ist. Egal, ob man jetzt nur in der Schule auch mit China beschäftigt oder auch im Studium tatsächlich Sinologie, Politik studiert, egal, wo man später wirklich tätig sein wird, China ist ein relevanter Faktor, geopolitisch, historisch, kulturell. Und es wird einen tatsächlich überall sozusagen als Mehrwert auch angerechnet, wenn man sich da entsprechend weiterbildet, egal ob das kleinere Sprachkurse sind, egal ob das tatsächlich einzelne Module sind, die man irgendwie in diesen Regio-China-Zentren besucht hat. All das weist einen einfach aus als jemand, der breit interessiert ist, der Europa als Horizont verlässt. Und deshalb kann ich nur hoffen und dafür plädieren, dass man sich selbst eben eigene China-Kompetenzen aneignet.
Eine Abschlussfrage an Ruth Kirchner. Die Bundesregierung, die ist heute gut aufgestellt, wenn es um China geht. Du hast gesagt, sie hat viel aus den letzten Jahren gelernt, ist viel kritischer und realistischer geworden, aber es ist noch Luft nach oben da. Was erhoffst du dir in Zukunft von der Bundesregierung, wenn es um China geht?
Also ich würde mir doch so ein bisschen mehr Klarheit auch in der politischen Umsetzung von der Bundesregierung wünschen, vielleicht etwas weniger Zögerlichkeit, ein engeres Zusammenarbeiten mit den europäischen Partnern. Also da ist die Bundesregierung, finde ich, immer noch sehr, sehr langsam, eben auch sehr zögerlich. Und wenn jetzt die EU-Kommission im Herbst beispielsweise neue Vorschläge vorlegt, wie man mit China in Handelsfragen umgehen will, da würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung, ich sag mal, selbstbewusst vorangeht, dann solche Maßnahmen auch umzusetzen.
Das war Welt macht China. Abonniert uns gerne, erzählt anderen Leuten gern von uns, lasst ein paar Sterne da, schreibt uns gerne auch bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. Und wir haben hier jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Was tun, Herr General, findet ihr in ARD Sounds. Den Link, den packen wir euch auch noch in die Shownotes. An dieser Folge waren beteiligt Ruth Kirchner, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Stefan Messingschlager von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Technik und Ton Tom Meges und Hendrik Fano. Tschüss und bis in zwei Wochen.